Wir kommen zu den Versen 10 bis 19 im letzten Kapitel des Philipperbriefes, wo es geht um die Freiheit zum Segnen. Wir hatten also in den ersten Kapiteln ja gelesen, dass ein Aufmerken da sein soll im Blick auf die Gefahren der Zeit, die uns von der Nachfolge Jesu abhalten wollen. Und wenn wir nun in der Gemeinschaft mit Jesus stehen, dann sollen wir auch die Freiheit nutzen, aus der Gemeinschaft mit ihm zu segnen und auch anderen das Evangelium, wie wir es gerade im Lied auch gesungen haben, mitzuteilen. Der Apostel schreibt: Ich bin aber hoch erfreut in dem Herrn, dass ihr wieder eifrig geworden seid, für mich zu sorgen. Ihr wart zwar immer darauf bedacht, aber die Zeit hat es nicht zugelassen. Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides, satt sein und hungern. Beides, Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Doch ihr habt wohl daran getan, dass ihr euch meiner Bedrängnis angenommen habt. Denn ihr Philipper wisst, dass am Anfang meiner Predigt des Evangeliums, als ich auszog aus Mazedonien, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen als ihr allein. Denn auch nach Thessalonich habt ihr etwas gesandt für meinen Bedarf, einmal und danach noch einmal. Nicht, dass ich das Geschenk suche, sondern ich suche die Frucht, damit sie euch reichlich angerechnet wird. Ich habe aber alles erhalten und habe Überfluss. Ich habe in Fülle, nachdem ich durch Epaphroditus empfangen habe, was von euch gekommen ist, ein lieblicher Geruch, ein angenehmes Opfer, Gott gefällig. Mein Gott aber wird all eurem Mangel abhelfen, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Also hier nochmal ein Akzent der großen Dankbarkeit und Freude darüber, dass christliches Leben beweglich ist, dass christliches Leben nicht eine Privatsache sein muss und ist, sondern dass daraus etwas entspringt, was zuvor nicht da war. Wir müssen natürlich diesen Text und diese Worte alle in diesem Rahmen der Geborgenheit in Christus lesen. Wenn Paulus sagt, ich kann auch hungern, ja, dann war er kein Hungerkünstler, der in der Welt eben versucht hat, mal sehen, wie lange ich ohne Essen auskomme oder so, ja. Sondern er beschreibt einen Zustand des Lebens mit Gott in Christus und da sind Dinge möglich, die vorher nicht möglich waren. Da spricht er zum Beispiel, jetzt kann ich sogar mit Überfluss umgehen. Vorher konnte ich das nicht. Wir wissen ja von Menschen, die im Lotto gewonnen haben, 6 richtige oder wie viel es heute gibt, vielleicht gibt es auch 7 heute richtige. Und dann gibt es eine riesige Ausschüttung. Und was macht man mit den Leuten? Man stellt den gleichen Psychologen zur Seite. Weil man ja schon erfahren hat, die können damit nicht umgehen. Die drehen durch. Die kaufen und kaufen, kaufen, nachher haben sie zum Schluss mehr Schulden als was gewonnen. Sie können damit nicht umgehen. Es braucht also auch eine Kraft, mit dem Überfluss umgehen zu können. Genauso wie es eine besondere Kraft braucht, mit Mangel umgehen zu können, darin nicht unterzugehen, nicht im Leiden zu ersticken, sondern einfach doch im Haushalten besser werden zu können und auch in der Dankbarkeit zuzunehmen. Also überall braucht es eine besondere Kraft und Gnade, mit den Dingen umzugehen. Und Paulus sagt, das habe ich in Christus gelernt. Und ich freue mich darüber, dass auch ihr es zunehmend lernt und immer wieder erfahren habt, dass es richtig ist, wenn ihr etwas gegeben habt und ihr dann was zurückbekamt. Der Herr hat euch nicht allein gelassen. Also am Ende dieses Briefes an die Gemeinden will der Apostel also nicht versäumen, auf die Notwendigkeit hinzuweisen, alles vom Herrn Empfangene, wie es ja auch unser Bruder Rainer schon in der Einleitung betonte, wieder zum Segen für die Nächsten einzusetzen. Nicht nur selbst empfangen zu wollen und sagen, danke, mir geht's gut, sondern das Potenzial, das neue Potenzial wieder einsetzen, dass auch andere darin und damit gesegnet werden. Denn Not, nicht nur die Freude, von der wir hörten, also gute Tage können uns auf uns wieder fixieren, sondern auch Not und Anfechtung, der Druck von außen, der kann uns leicht dazu führen, dass unsere Gebete ja nur auf uns fixiert sind. Herr, hilf mir raus. Ja, ordne das bei mir hier. Halte die Feinde von mir fern. Also es dreht sich dann immer mein Gebet nur um mich. Das kann leicht passieren. Es ist uns auch verständlich, weil Not wirklich so gravierend sein kann, dass wir gar nicht mehr über unser Leben hinausschauen können. Dass wir einfach nur noch unsere Situation sehen und sagen, wenn es uns besser geht, dann kümmere ich mich auch mal um den anderen. Ist verständlich menschlich, aber es soll im geistlichen Leben nicht so sein. Die Hilfe des Herrn soll auf jeder Ebene erwartet werden, damit wir wieder frei werden, mitten in Not auch die Anliegen des Nächsten zu sehen. Seine Verlassenheit, seine Verlorenheit. Es geht ja um die Ausbreitung des Evangeliums. Dass wir sehen, die Menschen brauchen Jesus. Und ich darf mich nicht nur jetzt mit meiner Anfechtung beschäftigen, sondern der Herr wird mir helfen in der Anfechtung und mich frei machen für den Nächsten, ihm auch die Botschaft zu bringen. Das wollte Paulus hier nochmal auf den Leuchter stellen. Er zeigte anhand seiner eigenen Person, dass er ein Kind Gottes in Wahrheit zu jeder Zeit alles Notwendige hat. Zu jeder Zeit. Er spricht hier von Extremen, von Mangel, von Hunger und Überfluss. Er will also diese Formen wie Hunger auch darstellen, in dem Augenblick ist das auch genug. Ist das auch richtig? Als Kind Gottes sind wir nie verlassen, auch nicht in solchen Situationen. Wir sollen also immer frei bleiben für den eigentlichen Auftrag, in dem wir stehen. Die eigentlichen Schätze und Werte zur Lebenserfüllung liegen eben in unserem Herrn, in dem, was ewig bleibt. Wir haben ja, und das sagen wir uns immer wieder als Kinder Gottes, in dieser Welt nichts zu verlieren. Wir haben nichts in diese Welt reingebracht. Und wir sollen auch nichts von den Dingen, die hier sind, rausbringen. Wenn wir die loslassen, dann geht es uns so, wie zur Zeit, als wir hier reinkamen und hatten nichts mitgebracht. Wir lassen einfach alles hier, was hier hergehört. Wir verlieren nichts, wenn wir irgendwas loslassen, weil es uns ohnehin nicht gehört und wir es auch gar nicht mitgebracht haben. Hätten wir es mitgebracht, hätten wir gesagt, wir haben das mit in die Welt gebracht, das gehört uns und da habe ich einen Anspruch, das wieder mit rauszunehmen. Aber wir haben ja gar nichts mitgebracht. Deswegen haben wir auch keinen Anspruch, etwas rauszunehmen. Oder wie wir dann auch sagen, im Volksmund, das letzte Hemd hat keine Taschen. Das braucht auch keine Taschen. Ja, es braucht keine Taschen. Aber da müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen, dass es so ist. Es kann nichts mitgenommen werden. Aber das, was Jesus uns geschenkt hat, das bleibt bei uns. Und das genügt zu jeder Zeit, in jeder Weltsituation, in jeder Lage, reichen die Geschenke des Herrn aus, so wir sie wahrnehmen, so wir sie immer wieder wahrnehmen. Dann sind wir versorgt an Seele und auch an Leib, selbst wenn äußerer Mangel sich mal breit macht. An Timotheus schrieb ja Paulus in dem ersten Brief, im 6. Kapitel, da begründet er ja die Freiheit der Kinder Gottes, indem er genau das sagt, was ich eben schon ausführte. Wir haben nichts Eigenes in die Welt gebracht. Darum ist es offenbar, dass wir auch nichts hinausbringen werden. Also wir müssen uns nicht bemühen, Dinge festzuhalten, die wir sowieso nicht mitnehmen können. Das wird immer bei einem Umzug so offenbar, was man so alles festgehalten hat. Man dachte immer, naja, vielleicht brauche ich es doch nochmal. Ja? Und dann liegt das jahrelang rum und ich habe es nicht gebraucht. Und beim Umzug staune ich, was sich da alles so angesammelt hat. Und dann überlegt man, ob man nicht etliches zurücklässt. Ja? Aber das ist das menschliche Wesen. Wir umgeben uns mit so vielen Dingen in der Hoffnung, dass die Lebensqualität dadurch steigt und irgendwann ja auch mal gebraucht wird, die Dinge, und uns besser geht. Und wir merken, es ist nicht so. Wir leben in Wahrheit als Kinder Gottes immer von den Geschenken des Tages, die wir an einem Tag kriegen. Das macht unser Leben hier auf der Erde aus. Nicht, dass wir vorgestern gekriegt haben, sondern was wir heute bekommen für den inwendigen Menschen und auch für den äußeren. Kinder Gottes sind also nur dem Leben und den Gaben des Herrn verpflichtet und ausgesetzt, also verpflichtet in dem Sinne, dass sie sie empfangen wollen, dass sie sie annehmen wollen und damit auch so umgehen, wie sie gedacht sind, wie wir sie einsetzen sollen. Den Segen, den wir gekriegt haben, haben wir bekommen, um etwas zu haben, zu geben, weiterzugeben, ja? Weil wir doch in einer Welt leben, wo etwas Geistliches und Göttliches empfangen werden muss. Und wer kann denn das weitergeben, außer diejenigen, die das bereits empfangen haben, die von der Fürsorge Gottes reden können. Nur die können das auch weitergeben. Somit empfangen wir zum Geben und sind also diesen Gaben Gottes gegenüber auch verpflichtet, sie recht einzusetzen. Paulus sagt, ich bin hoch erfreut und ich will in der Freiheit dienen und ihr sollt auch in der Freiheit dienen. Die Freiheit zum Dienen für Jesus in der Zeit muss also erkannt werden. Man muss sie suchen, man muss sie glauben und dadurch erwarten. Wenn ich weiß, ich bin frei, dann darf ich darum beten, Herr, wie sieht das aus in meinem Leben? Gib mir einfach die Schau dafür, für die Freiheit, die ich in dir habe, damit ich sie auch recht nutzen kann und damit ich sie an diesem Tag nutzen kann. Zum Beispiel sind wir frei, manchmal aus unserem gewohnten Trott herausgerissen werden zu können, um uns einer speziellen Sache anzunehmen. Ich habe das oft erlebt, wenn ich gerade beschäftigt bin mit einer Arbeit, die ich zu Ende führen will, klingelt es vielleicht oder das Telefon klingelt und dann kommt ein Anruf, augenscheinlich stört er. Aber ich habe die Freiheit in Christus zu hören, worum es geht. Ah, da ist eine Seele, die braucht Not. Dann habe ich die Freiheit, das andere liegen zu lassen und nicht das Gespräch abwürgen zu müssen, weil ich dann die Vordringlichkeit erkennen kann aus der Freiheit in Christus und kann dort zuhören mit dem Glauben und dem Wissen, dass der Herr auch diese Zeit erstatten wird im Blick auf die notwendige andere Arbeit. Das sind Freiheiten, die man hat, ein Mensch, der nicht in diesen Freiheiten lebt, der sagt, Mensch, ach, ruf er später an, jetzt will ich nicht. Und dabei ist er vielleicht gerade kurz vorm Selbstmord. Aber ich kann ihn nicht anhören, weil ich gerade bei meiner Bilanz bin, wie viel ich da eingenommen und ausgegeben habe. Versteht ihr? Diese Freiheit sollen wir neu erkennen und suchen. Herr, wo ist der Dienst für dich? Du wirst mich auch in den profanen Dingen nicht allein lassen. Aber ich möchte die Freiheit nutzen zum Segen auch für andere. Sie muss also erkannt werden. Die Philipper hatten ja für die Zeit der persönlichen Bedrängnis diese Freiheit manchmal etwas außer Acht gelassen. Darum sagt der Apostel Paulus, jetzt ist es wieder bei euch aufgelebt, für mich zu sorgen. Also es hat wieder neu stattgefunden. Es war eine längere Zeit mal nicht. Am Anfang war es so, aber offenbar wart ihr sehr bedrängt und dann habt ihr nicht so dran gedacht und dann wart ihr mit euch beschäftigt und jetzt plötzlich seid ihr etwas wieder freier und denkt wieder an mich und meine Bedrängnis, habt den Epaphroditus geschickt mit einer Gabe nach Rom. Das wird, hebt der Apostel hier hervor und sagt, so soll es doch auch weitergehen. So wie ihr es am Anfang getan habt in eurem Glaubensleben, setzt es bitte erneut fort, zu eurer Freude, zum Segen für andere. Das geistliche Wesen, so können wir sagen, ist hauptsächlich vom Geben geprägt. geistliches Wesen, geistliches Leben ist vom Geben geprägt. Wir sehen das ja bereits schon an dem, was Gott getan hat für uns. In dem geistlichen Wesen uns zu erretten. Er gab. Er gab. Er gab seinen Sohn. Sich in seinem Sohn. Er gab sich ganz. Das geistliche Leben ist vom Geben geprägt. Die Freiheit zu geben. Gott hätte ja auch sagen können, so erst mal abwarten, wie der Wolfgang sich entwickelt, dann kann er ja mal zu mir kommen, dann können wir mal drüber reden. Nein, Vorgabe, er gab, freiwillig, ohne mich abzufragen, ob ich das wert bin, ob ich das will, ob ich darauf eingehen möchte. Er gab. Das ist die Prägung des freiheitlichen Lebens aus Gott. Und das soll sich auch im Leben der Kinder Gottes widerspiegeln. Das Geben. Nicht abwarten, wie andere handeln, sondern segnen. In 2. Korinther 8, Vers 9 schrieb ja der Apostel Paulus, ihr kennt ja die Gnade Jesu Christi, dass ob er wohl reich ist, ward er doch arm um euretwillen, auf dass ihr durch seine Armut reich würdet. Er gab, er wurde arm, er wurde gering äußerlich, damit wir reich werden, geben, damit andere nehmen können. Das Geben Jesu hat uns also reich gemacht und hat uns Leben und Zuversicht, hat uns Freude und Frieden gebracht. Das Geben löste das in unserem Leben aus. Gleicherweise sollen Christen auch geben können, damit dadurch Liebe, Leben und Freiheit verbreitet und mitgeteilt wird durch das Geben. Das geschenkte Leben aus Gott soll sich immer dem anderen mitteilen. Mitteilen. Geben, er soll es erfahren. Er soll dadurch ermutigt werden. Nicht abwarten, na, will er das vielleicht nicht, will er das? Mal sehen. Wenn der das nicht signalisiert, dann gebe ich ihm gar nichts. Nein, die Vorgabe soll im Leben der Christen zu sehen sein. Ich gebe es, der Herr möge es segnen, dass es wirkt. Auch untereinander, die Glaubensgeschwister sollen ja ermutigt werden und somit geht es auch um das Geben untereinander. Jeder gebe oder diene mit der Gabe, die er empfangen hat, lesen wir in der Schrift. Hier steht nicht, jeder halte Ausschau, was er von dem anderen kriegen kann. Könnte ja auch dastehen. Sondern jeder diene mit der Gabe, die er empfangen hat. Die ihm auch gegeben worden ist. Er hat es bekommen und er soll es auch weitergeben. Nicht? Also dieser Tenor ist wichtig im geistlichen Leben, damit es gut zugeht. Und das will der Apostel den Philippern nochmal sagen. So handelt weiter. Am Anfang habt ihr es gemacht, ein wenig ausgesetzt, weil die Schwierigkeiten da waren und ihr wart mit euch so beschäftigt. Jetzt aber bin ich froh, dass ihr wieder angefangen habt, das Geben zu lernen, das Segnen der Nächsten, von euch weg zu schauen. Und auch dabei durch das Geben den Ungläubigen einzuladen. Manchmal, wir werden ja immer wieder gefragt darüber, sei es die Schriften, die Traktate oder die Neuen Testamente, die Gideons verschenken. Ja, wer bezahlt denn das? Wird gefragt. Also mit anderen Worten, da wird irgendwas gegeben, kostet doch irgendwie was. Aber muss ich das nun bezahlen oder wie ist denn das? Nein, wir freuen uns, dass wir das geben dürfen und erklären wir, wie die Gelder so zusammenkommen, durch Spenden, durch eigene Gaben, die wir so dazulegen, ja, weil wir die Freude haben, das weiterzugeben. Dann staunen sie und sagen, ach, da legen die das eigene Geld ein, um uns zu segnen? Na, da muss ja was dran sein, dann gucken wir mal nach, was da drin steht. Ja, das ist das auf Geben angelegt. Segnen mit Geben. Denn Geben fördert die Freiheit in Christo, nehmen kann aber in eine belastende Abhängigkeit und Zwänge bringen. Ja, natürlich muss man das auch, in erster Linie müssen wir von Gott nehmen können. Aber auch da nehmen können, wo Gott Menschen gebraucht, die uns was geben. Ich habe das schon öfter zitiert. Im Rahmen einer Veranstaltung Woche der Brüderlichkeit wurde ein jüdischer Mann geehrt mit einem Buchpreis. Und er hat dann darüber gesprochen, eine Danksagung gesagt. Und dann sagte er diesen Satz: Es ist ja leichter, immer etwas zu geben den anderen, man muss aber auch nehmen können. Nehmen können. Und in den früheren Zeiten war es so, wenn man dann etwas gekriegt hat von dem anderen, ja, meinst du, ich kann mir das nicht selbst verdienen? Ja, also da war man irgendwo stolz, wollte man das nicht nehmen. Es war unangenehm. Und als wir dann in den Missionsdienst gezogen worden sind, von unserem Berufsleben getrennt waren, waren wir irgendwo auch angewiesen, nehmen zu können. Aber es war schwierig, das wollte man nicht. Ja? Also man empfand es irgendwo als degradierend, ich muss was von dir nehmen, ja? Weil du, was du mir gibst. Aber das muss man dann auch lernen. Natürlich müssen wir auch was nehmen, aber das, was wir nehmen, sollen wir auch wieder geben können. Nicht also für uns behalten. Aufpassen, dass eben das Nehmen nicht zu einer belastenden Abhängigkeit wird von dem Nächsten. Da verstehen wir also auch dieses Wort des Herrn, was der Apostel Paulus zitierte in der Abschiedsrede von den Ältesten aus Ephesus, wo er sagte: Geben ist seliger denn nehmen. Ja, ich lese mal Apostelgeschichte 20. Da hält er ja doch vor den Glaubensbrüdern, bevor er mit ihnen niederkniet und betet zum Abschluss, eine Rede, eine wegweisende Rede, die sie in die Freiheit Christi führen und darin bestärken und festhalten sollen. In Vers 33, ich lese also nicht das Ganze, sondern erstmal auf diesen Abschnitt gesehen, vom Geben ist seliger denn nehmen: Ich habe von niemandem Silber oder Gold oder Kleidung begehrt. Also nicht, dass er nichts bekommen hätte, die Philipper haben ja auch ihm Geld gegeben und so weiter, aber er hat es nicht begehrt. Er war auf das Geben, nicht auf das Nehmen, ja, eingerichtet. Denn ihr wisst selber, Vers 34, dass mir diese Hände zum Unterhalt gedient haben für mich und die, die mit mir gewesen sind. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen muss, im Gedenken an das Wort des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat: Geben ist seliger als nehmen. Und als er das dann gesagt hat, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Mit ihnen allen darum, dass auch die Ältesten von Ephesus in dieser Freiheit Christi bleiben, sie auch weiter demonstrieren und die Mitgläubigen animieren, diese Freiheit auch zu entdecken und so weiter und so fort, und diese wieder den Nächsten in der Freiheit Christi leben. Alles ist durch Christus möglich. Der Apostel suchte nicht bei den Philippern oder überhaupt bei den Gläubigen seine Versorgung. Er ging nicht von Gemeinde zu Gemeinde, um sich versorgt zu wissen, um einfach für sich Geld einzusammeln und zu sagen, ihr müsst mich unterstützen, sondern er ging hin aus freien Stücken, um das Evangelium der Gnade weiterzugeben. Und er sagte, ich kann auch mit wenig auskommen. Ich komme nicht her, damit es mir besser geht. Ich komme nicht her, damit ich keinen Mangel habe am täglichen Leben. Ich komme, um euch die frohe Botschaft, die Geschenke Gottes zu verkündigen. Ich lasse mir genügen an dem, was da gerade vorhanden ist. Das ist auch ein Lebensstil, wenn ich mal so sagen darf, der Gläubigen, der Kinder Gottes, dass sie immer zufrieden sein können. Als wir in Israel waren, also wir waren ja öfter, und ich dann auch so eine Gruppe leitete, dann führte uns ja der israelische Reiseleiter auch mal in Restaurants, externe zum Mittagessen oder so, ja. Und dann kam er mit der Frage, ja, wie schmeckt euch denn das? Und dann sagte ich, naja, das war gut, ja. Naja, ihr seid immer zufrieden mit allem. Mir hat es überhaupt nicht geschmeckt. Ich gehe mal in die Küche und beschwere mich hier, dass sowas können die euch doch nicht vorsetzen. Und dann sagt er, na, ihr seid immer zufrieden, ja. Oh ja, wir lassen uns genügen an dem, was da ist, ja. Na gut, wenn das mal ein bisschen braun ist, na ja, macht ja nichts, dann essen wir es trotzdem, ne? Mit Danksagung. Das ist aber ein Aushängeschild der Kinder Gottes. Sie sind zufrieden mit dem, was da ist. Sie begehren nichts anderes, was da nicht vorhanden ist, ja. Ist das vorhanden? Gut. Natürlich ist was Besseres vorhanden, nehmen wir es auch gerne. Wir nehmen das eine wie das andere. Und er war ein bisschen verzweifelt über meine Aussage und machte sich dann selber auf in die Küche, um sich in unserem Sinne zu beschweren, obwohl wir uns gar nicht beschwert haben. Ja, also genügen lassen an dem, was dort ist. In 1. Timotheus 6, da haben wir ja schon einen Vers gelesen, in Vers 6 und 9 betont es der Apostel auch nochmal. Und das sagt er ja nicht nur für die anderen, das gab er in seinem Leben als Kind Gottes auch zum Zeugnis. Zum Beispiel, er handelte danach. In Vers 6 heißt es, die Frömmigkeit aber ist ein großer Gewinn für den, der sich genügen lässt. Für den ist der Glaube und die Frömmigkeit und das Leben ein Gewinn. Wer immer nörgelt und meckert, für den ist es kein Gewinn. Wer immer was anderes haben will, als er gerade hat, ist es kein Gewinn. Denn er hat Unruhe. Er hat keinen Frieden. Er kommt nicht einfach zum Vorwärtsgang. Er bleibt immer an den Dingen stehen. Die Frömmigkeit aber ist ein großer Gewinn für den, der sich genügen lässt. Und in Vers 8, wenn wir Nahrung und Kleider haben, dann wollen wir uns daran genügen lassen. Also wenn wir allein diesen Satz lesen, dann können wir ja sagen, oh wei, jetzt darf ich meinen Mund ja gar nicht mehr aufmachen. Denn über das, was hier steht, habe ich es übers Maß hinaus. Ich habe was anzuziehen und zu essen habe ich auch was. Und das soll schon fertig sein. Ja, was fehlt denn dann noch? Lass dir genügen. Wenn du noch zusätzlich was hast, Paulus sagt, ich kann auch Überfluss haben, kann ich auch mit umgehen. Aber mit dem kann ich auch umgehen, mit dem Grundsätzlichen. Denn ich werde meine Kleider nicht mit in die Ewigkeit nehmen, ich werde auch das Essen nicht mitnehmen. Das sind nur zeitliche Abläufe und die begleiten mich hier eine Zeit, aber sie müssen nicht zu einem Besitz werden, zu einem Lebensinhalt, zu einem Standard, der mir helfen soll, mich wohlzufühlen. Dann lasst uns genügen. In Vers 9 schreibt er weiter, die aber, und jetzt müssen wir das im Blick auf Vers 8 sehen, also wer Nahrung und Kleider hat, der soll sich genügen lassen. Die aber reich werden wollen, also die mehr haben wollen als das, als dieses notwendige Einfache, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viel törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Also er sagt nicht, die da mehr haben, die werden automatisch ins Verderben gezogen werden, sondern die danach trachten, unbedingt mehr haben zu wollen, als da ist. Die werden nachher mit dem Mehr nicht umgehen können und werden dann ja die immer überlegen, wie kann ich mein Geld noch ausgeben, ja. Müssen ja irgendwie das unter die Leute bringen und dann kauft man eben unsinniges Zeug und das Wohnzimmer wird immer voller, ja, und man kriegt noch kaum Luft zum Atmen. Das ist das und man wird von dem eigentlichen Weg der Freiheit weggezogen. Weggezogen. Ich denke da auch an dieses Bild, was zwar jetzt nicht aus dem christlichen Bereich kommt, aber was auch zeigt, wie genügsam eigentlich ein Mensch sein kann. Dieser Ernst Deutsch, so hieß er wohl, nicht? Der Schauspieler, der begabt war und die Leute gingen gerne in Goethes Faust und schauten sich das an. Er war ein Mephisto-Darsteller wie kein anderer und sie wollten diesen Ernst Deutsch immer sehen. Ja, und dieser Mann, je älter er wurde und je mehr er sich auch mit ewigen Dingen, ich weiß nicht, mit christlichen oder nicht christlichen, beschäftigte, räumte sein Zimmer aus. Er sagt, das brauche ich alles nicht mehr. Bin ich hier, hatte ein Bett, ein Stuhl, ein Tisch. Brauche ich nicht. Das ist kein Leben mehr. Ja, das ist kein Leben, sondern das Leben ist die Verbindung zu dem Unsichtbaren. Da will ich zu Hause sein. Das soll bei den Kindern Gottes erst recht so vorherrschen. Also wir machen uns manchmal viel zu viel Mühe. Wir kaufen und stellen uns so viel Zeug hin, was wir nur pflegen müssen, Staub wischen und putzen und so. Ja, wäre ja nicht nötig. Wir packen die Schränke voll mit Dingen, die wir gar nicht nutzen und brauchen. Ja, sind einfach nur da und machen uns viel Unruhe. Man könnte, und so sollen Kinder Gottes in der Freiheit leben, sich das einfacher machen. Sich nicht abhängig machen von den Dingen dieser Zeit. Ja? Wer also mehr haben will als das, was er hat, der kann in Versuchung und Verstrickung fallen, in törichte, schädliche Begierden, die die Menschen dann versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Wir sollen im eigentlichen Auftrag, so wie die Philipper, stehen bleiben. Ich bin erlöst durch des Lammes Blut und jetzt bin ich ein Botschafter in Christi Stadt. Mein Leben soll eine Botschaft weitergeben können für andere, dass auch sie eingeladen sind. Der Apostel betont auch, ich bin in allen Bereichen geschickt. Damit deutet er aber nicht auf sich hin. Ich bin so ein super gelernter Christ, der jetzt alles kann. Ich habe das jetzt lange Jahre studiert, wie ich mit den Dingen umgehen kann und jetzt schaut auf mich, ich habe so richtig trainiert zu sortieren. Nein, er sagt, ich bin in allem geschickt durch Christus. Durch ihn vermag ich das. Nicht ich, Paulus, kann das. Ich kann das nicht. Ich kann vielleicht mal einmal aufräumen, aber Ordnung halten kann ich nicht. Ich kann einmal sagen, das brauche ich nicht mehr, das ja. Aber wie kann ich den Zustand halten? Das kann ich nur durch den Herrn, den geistlichen Zustand. Also er rühmt sich nicht selbst, sondern verweist auch wieder auf das Geschenk der Gnade und der Gabe Gottes. In Vers 12, ich lese den Vers nochmal, sagt er, ich kann niedrig sein, ich kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Das klingt also unglaublich, ja, wir denken vielleicht anmaßend. Ich kann alles, beides, satt sein, hungern, beides, Überfluss haben, Mangel leiden, ich kann das alles. Aber nicht ich, sondern durch den, der mich mächtig macht, Christus. In diesem Verbund. Und da wollte er sagen, und ihr könnt das auch alle. Durch den, der euch mächtig macht. Das könnt ihr alles. Ihr könnt in der Freiheit bleiben und in dem Auftrag Jesu, anderen das Evangelium zu leben und zu reden und somit zu bringen. Durch den Heiligen Geist seid ihr unabhängig geworden, so wie Gott selbst unabhängig ist von seiner Schöpfung. Im Alten Testament spricht der Herr ja auch zu dem Volk Israel, sie sollen doch nicht denken, dass Gott so viel zu essen braucht, dass er deswegen so viele Tiere geopfert haben muss. Wenn er Hunger hätte, könnte er ja alle Tiere essen. Er ist unabhängig davon. Er ist unabhängig. Und in Christus sind wir auch unabhängig, wenn wir uns nicht selber wieder abhängig machen. Da kommt das Wort gebrauchen. Wir können es gebrauchen, aber werden freigehalten vom Missbrauch. Ich kann hoch sein, ich kann niedrig sein in dieser Gesellschaft. Ich kann im Adelsstand sein, ich kann aber auch im Bettlerstand sein. Das spielt die Rolle dann nicht mehr. Es gab auch zu jeder Zeit in der gläubigen Gemeinde Hochstehende in der Gesellschaft. Im Königshause. Viele adlige Leute haben sogar Missionswerke, Hilfswerke ins Leben gerufen. Ja, Gott hat auch diese gebraucht. Die konnten adlig sein und doch konnten sie Jesus dienen. Andere waren Bettler und konnten in diesem Stand auch dem Herrn dienen. Sie hatten nicht satt zu essen, sie hatten nicht zehnfache Kleidung zum Wechseln und konnten auch ein Zeugnis Jesu sein. Egal, an welchem Punkt wir in der Gesellschaft stehen, wir vermögen, an jedem Punkt Jesus zu leben, mit Jesus zu leben und ihn zu verherrlichen. Satt, hungrig, im persönlichen Belangen, übrig haben oder Mangel leiden im Blick auf die äußere Lebensqualität. Die äußeren Werte in der Welt, sie wechseln ständig. Aber die Werte, die aus Gott kommen, in Jesus Christus, sind beständig. Sie bleiben. Diese Werte, Sündenvergebung, Gnadenerweisung, Freude, Liebe, ewiges Leben, bleiben. In der Welt wechselt's. Der eine, der vielleicht mal reich war, kann äußerlich plötzlich ganz arm werden. Und einer, der arm war, ist plötzlich mal ganz reich. Das wechselt. Aber die Gaben Gottes wechseln nie. Und das ist das Wunderbare. Und wir Menschen suchen ja eigentlich auch eine Konstanz. Wir möchten einen Punkt finden, der sich nicht verändert, damit wir zur Ruhe kommen. Denn alles, was sich verändert, bringt uns immer wieder in neue Unruhen hinein. Aber ein Punkt, der gleich bleibt, ist, an dem können wir ausruhen. Und das ist die Gemeinschaft mit Jesus. Kinder Gottes bleiben also bei dem Konstanten, bei den konstanten Werten, die aus Gott in Jesus Christus kommen. Hier verstehen wir das auch, was der erhöhte Herr an die Gemeinde schrieb, wo er sagte in Offenbarung 3, Vers 11, halte, was du hast, damit du die Krone nicht verlierst. Halte, was du hast, bleib bei diesen konstanten Werten, die du gekriegt hast. Da bleib stehen. Und das ist deine Freiheit, in diesen Werten zu ruhen und aus diesen Werten heraus auch zu geben und zu segnen. Halte, was du hast. Der Apostel konnte also aus der eigenen Erfahrung mit Jesus Christus diese zuversichtlichen Worte an die Gemeinde zu Philippi schreiben, obwohl er selbst äußerlich gesehen im Zustand der Gefangenschaft war, konnte er zuversichtliche Worte sagen, weil er, obwohl äußerlich in Gefangenschaft, in den konstanten Werten Gottes blieb. Die veränderten sich nicht. Und die hielten die Ruhe in seinem Leben fest. Und sie ließen in ihm immer wieder die Zuversicht auf Weiterführung des Herrn frei werden. Äußerlich gefangen, eben war er noch frei. Da lief er noch rum, jetzt ist er in Rom. Und jetzt wartet er auf seine Gerichtsverhandlung. Aber innerlich bleibt er bei den konstanten Werten. Und die haben ihn bis zur Aufnahme in die Ewigkeit hindurchgetragen. Alles durch Christus. Dies Leben der Entsagung an die Welt, also indem ich mich nicht darauf verlasse, was in der Welt so auf und ab geht, und das Verlassen auf die Unabhängigkeit in Christus. Dieses Leben ist ja nur durch das Bleiben, durch die Beständigkeit in der Gemeinschaft mit dem Herrn möglich. Durch den, der uns mächtig macht. Durch den, der uns mächtig macht. Diese Lebensgemeinschaft muss nicht nur beachtet werden, sondern grundsätzlich immer höher geachtet werden. Immer höher geachtet werden als jede andere Lebensgemeinschaft. Und unter Lebensgemeinschaft meine ich jetzt nicht nur die Gemeinschaft von Mensch zu Mensch, sondern alles, was in mein Lebensumfeld und Feld hineingezogen wird. Ich habe zum Beispiel eine Form der Lebensgemeinschaft ja täglich mit meiner Wohnung. Sie ist in meiner Gemeinschaft. Ich lebe mit den Möbeln, die da drin sind. Ich lebe mit den Gegenständen, ich gebrauche sie, ich fasse sie an. Ja. Und keine solche Gemeinschaft mit irgendetwas oder mit einem Beruf oder so etwas soll höher sein als diese Gemeinschaft mit dem Herrn. Wir merken, das ist gar nicht so einfach immer. Wenn wir unseren Alltag betrachten, finden wir uns oft in prägenden Gemeinschaften mit Dingen dieser Zeit wieder. Aber es soll oben drüber die wichtigste Gemeinschaft aufleuchten, nämlich die Gemeinschaft mit dem Herrn. Und in diesem Gedankengang finden wir auch diese Worte verständlich, wo der Herr sagte, Matthäus 10, 37, das hatten wir ja schon mal gelesen im Laufe dieser Tage, wer jemanden mir vorzieht, ist mein nicht wert. Der lebt auch nicht in den Werten der Konstanten, also der unbeweglichen Werte. Wenn jemand anderes mir vorzieht, und da geht es ja in diesen Versen darum, ob es Frau oder Kind, ein nächster Mensch ist, und auch sich selbst. Wer sich selbst vorzieht vor der Gemeinschaft mit Gott, kann nicht in den konstanten Werten bleiben. Und das schafft immer Unruhe. Schafft immer Unruhe. Aber wer Jesus vorzieht in allem, diese Gemeinschaft, egal welche anderen Gemeinschaften noch entstehen, zwischen Menschen und zu Dingen und Situationen, bleibt in der Ruhe und kann auch den Überblick behalten über die anderen Gemeinschaftsformen. Und aus dieser Ruhe heraus, so will der Apostel hier sagen, ist die Freiheit zum Segnen gegeben und die Freiheit zum Geben. Wir haben auch oftmals in der Jugendarbeit, habe ich dann die Jugendlichen ermuntert, ihre Gaben auch dem Herrn zu geben. Wir haben manche Büchse hingestellt für Israel, konnten sie da was reintun, Baumpflanzung oder für andere Projekte. Und dann sagten wir immer, schau bitte nicht erst in dein Portemonnaie am Monatsende, um nachzuschauen, was könnte ich noch dem Herrn geben. Sondern tu das am Monatsanfang, wo du dein Gehalt kriegst, wo du weißt, Herr, was darf ich dir geben? Und dann gib. Dann wirst du auch am Monatsende nicht zu Schanden werden. Aber wenn du erst am Monatsende reinguckst, dann wird es nicht gereicht haben. Also immer erst die Freiheit haben zu geben. Auch wenn vielleicht der Rest, den ich dann noch zur Verfügung habe, nach meinen Vorstellungen nicht ganz ausreichen könnte für das, was eventuell auf mich zukommt. Aber der Herr weiß das und er lässt sich nicht schenken. Wer gibt, der nimmt. Er bekommt auch wieder, ja. Das muss aber aus der Freiheit geschehen. Das kann man ja nicht anders bewerkstelligen. Ich muss ja glauben, dass das so ist. Und glauben heißt frei sein. Darum erweckte also der Apostel in Vers 14 die Philipper neu, dass sie in dieser Freiheit und in dem Geben und Segnen stehen sollen. Denn dieser Dienst ist ein Segen für sie selbst und auch für den Nächsten. Und das ist ja auch nichts Sonderliches. In 1. Korinther 9, 9 bis 11 wird Folgendes gesagt, dass der geistlich etwas sät, auch das Leibliche nehmen könne. Aber da hat wieder der Apostel sich nicht gemeint, sondern er hat nur die Freiheit gemeint, die auch unter den Gläubigen da sein soll, dass sie das Materielle einsetzen und geben, so sie doch geistlich so reich beschenkt worden sind. Ich lese mal die Verse 9 bis 11, 9. Kapitel, 1. Korinther, Brief. Im Gesetz des Mose steht geschrieben, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Sorgt sich Gott etwa um die Ochsen? Oder redet er nicht überall um unsertwillen? Ja, um unsertwillen ist es geschrieben. Wer pflügt, soll auf Hoffnung pflügen. Und wer drischt, soll in der Hoffnung dreschen, dass er sein Teil empfangen wird. Wenn wir euch zu gut Geistliches säen, ist es dann zu viel, wenn wir Leibliches von euch ernten? Also hier wird auch die Dimension dargestellt. Ihr Philipper, habt ihr nicht viel Größeres empfangen, als ihr jetzt geben könnt? Ist es da nicht ein geringes, das Kleinere frei zu geben, wenn ihr Großes empfangen habt? Also auch diesen Unterschied soll man kennenlernen, um in der Freiheit zu bestehen. Selbstverständlich, ich habe ja mehr empfangen, eigentliche Werte, als das ich jetzt gebe. Meine Gaben sind ja viel geringer und kleiner. Ich kann bloß, so wie ich das jetzt in den letzten Tagen sagte, der eine Bauer einen Sack Kartoffeln geben. Aber was ist das dagegen, dass ich Frieden bekommen habe? Dann gebe ich doch gerne den Sack Kartoffeln. Vielleicht war es der vorletzte und er sagt, na gut, ich habe noch einen, aber müssen wir ein bisschen haushalten. Und der Herr weiß, dass auch er die übrigen Kartoffeln von woanders noch kriegen kann und bekommt. Ja? Aber das ist ja die geringe Gabe, die wir einfach weitergeben. Was ist das schon? Gegen das, was wir empfangen haben. Nicht? Diese Dimension soll also auch erkannt werden. Aber sie soll wirklich, es soll daraufhin gehandelt werden, damit auch das Reich Gottes voranbewegt wird, dass die, die sonderlich arbeiten im Reich Gottes, nicht zu Schanden werden. Das heißt, die Unterstützung, manchmal kann man ja nicht selber an der äußeren Front des Evangeliums stehen, sondern unterstützt die, die das tun. Wir sagen nicht nur, auch schön, dass es da Missionare in Südamerika gibt. Ja, der ist an unserer Stelle rausgegangen. Wir konnten nicht hin. Aber wir können mit geringen Gaben ihm auch zur Seite stehen. Die größere Gabe wäre ja, das Leben aufzugeben und selber hinzugehen. Ja, und jetzt geben wir so ein bisschen Geld dahin. Das ist die kleine Gabe. Aber die sollen wir geben, damit sie den Dienst im Namen Jesu dort in Südamerika oder anderswo tun können. Das ist hier verbunden. Darum sagt Paulus, es ist schön, ihr Philipper, dass ihr mir eure Gabe gegeben habt, damit ich auch anderen das Evangelium frei sagen kann. In 1. Timotheus 5 lesen wir mal dazu, Vers 17 bis 18. 1. Timotheus 5. Die Ältesten, die der Gemeinde gut vorstehen, die halte man zwiefacher Ehre wert, besonders die sich mühen im Wort und in der Lehre. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden, und ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Also hier wird die gegenseitige Handreichung angesprochen, die stattfinden soll aus Dankbarkeit, Dankbarkeit, dass man etwas empfangen hat, was viel höher ist, und auch aus Freude darüber, dass anderen die frohe Botschaft weitergereicht werden kann. Epaphroditus, so lasen wir in Vers 18 im Philipperbrief, letzte Kapitel, wurde zu Paulus nach Rom mit solch einer Segensgabe geschickt. Gemeinde Jesu gibt sich also nie arm, können wir sagen. Warum? Weil der Herr reicher ist als jeder Bedarf zum Guten. Der Herr ist immer reicher als jeder Bedarf zum Guten. Also was es braucht zum Guten, hat der Herr immer mehr, immer mehr. Deswegen gibt sich in Wahrheit ein Kind Gottes nicht arm. Hat es einen Auftrag, etwas zu geben, soll es das ruhig tun und wird kein Schaden leiden. Nebenbei gesagt, der Auftrag, etwas zu geben, kommt nicht von Menschen, auch nicht von einer örtlichen Gemeinde. Manche Geschwister sind an mich herangetreten und gesagt, ja, haben sich fast entschuldigt, dass sie auch einem anderen Missionswerk als uns, der Gemeinde, Gaben geben. Und ich sagte, selbstverständlich. Wenn ihr den Auftrag habt, dann gebt ihr dem Missionswerk Heukelbach oder sonst wer eure Gaben. Wer bestimmt denn hier, wem ihr eure Gaben zu geben habt? Ihr könnt doch nicht einfach, ich kann doch nicht sagen, ihr habt eure Gaben unserer Gemeinde zu geben. Das dürfen wir nicht bestimmen. Jeder gibt sie dorthin, wo der Herr es ihm zeigt. Darum beten wir darum. Und wenn der Herr zeigt, also kannst du auch mal 1 Euro für die Gemeinde geben, na dann tust du das. Und du kannst aber 1000 dann ein Missionswerk geben, dann tust du das. Das Verhältnis scheint dann ungleich zu sein, aber es ist richtig. ist richtig. Wir haben nichts zu fordern, sondern das zu geben dahin, wo Gott es will. Nicht? Das ist auch Freiheit. Und deswegen haben wir zum Beispiel, ich habe ja damals mal das mitbekommen, in einer Baptistengemeinde, da führte der Kassierer da eine Liste und dann musste man den Zehnten abgeben und dann hat er immer genau reingeschrieben, was der dann für den Zehnten abgibt. Und der hat den Zehnten noch nicht abgegeben, der auch nicht. Da sage ich, wo gibt es denn sowas? Jeder gibt das, was er vom Herrn bestimmt bekommt zu geben. Deswegen auch Gemeindebeiträge, das macht jeder selbst. Da wird keiner beschimpft. Der eine gibt 1 Euro, der andere gibt 1000. Das ist ja gleich, ja. Jeder, wie er geführt wird. Von menschlicher Seite darf nie ein Zwang ausgeübt werden. Das ist Sünde. Gott selbst gibt die Freiheit, bewegt auch die Freiheit. Und segnet dann das Geben in der Freiheit. Deswegen gibt sich nämlich Gemeinde Jesu nicht arm. Denn wenn der Herr sagt, nehmen wir mal an, ich habe jetzt nur noch ein Potenzial von 1500 gerade zur Verfügung. Und der Herr sagt so, 1000 gibst du jetzt dorthin. Und dann sage ich, da habe ich ja nur noch 5. Wenn er sagt, 1000 gebe ich hin, weiß er, dass ich vielleicht 800 brauche und nur noch 500 da sind. Dann sorgt er dafür, dass die anderen 300, die da fehlen, hinzukommen. Ja? Aber wenn Menschen mich auffordern und ich soll was geben und ich mache das daraufhin, dann ergänzt mir das keiner mehr. Ja, dann sagen die sich immer zu, wie du mit dem Wenigen jetzt zurechtkommst. Deswegen müssen wir immer auf die Stimme des Herrn hören, was wir geben dürfen. Uns allerdings dazu einladen, höre auf die Stimme des Herrn. Sei freudig darin, wenn er sagt, gib was, dann gib es einfach. Denn der Herr versorgt die Seinen. Nicht nur mit irdischen, sondern mit himmlischen Maßstäben. Und darum wünschte Paulus, der Herr mache euch reich nach dem himmlischen Maßstab in der Herrlichkeit Christi. Er gebe euch alles, was ihr braucht, innen und außen. In Psalm 127 wird das ja schon angesprochen, dass es vergeblich ist, wenn Menschen nach menschlichen Arten etwas aufbauen wollen. Das bricht doch eines Tages wieder zusammen. Aber wo der Herr baut, das bleibt bestehen. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten sogar die umsonst, die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass er früh aufsteht und danach lange sitzt und esst euer Brot mit Sorgen. Denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. Das sind Worte Gottes. Also der Herr sagt, ich sorge für euch, wenn ihr euch gebrauchen lasst in meiner Freiheit, dass ihr geben könnt, dass ihr segnen könnt. Ich sorge für euch. Aber wenn ihr das selber in die Hand nehmen wollt, dann werdet ihr Mangel haben. Dann wird die Stadt nicht bestehen. Ich habe mich immer wieder gefreut über die Freiheit, die auch König David erkennen konnte. Ich kann nicht alles lesen, auch wegen der Zeit, aber ihr könnt es ja mal nachlesen in 1. Chronik 29, 2 bis 18. Da geht es darum, dass David wohl den Tempel nicht bauen durfte, den sein Sohn bauen sollte, aber schon Gaben dafür gesammelt hat. Und dann sagt er, ich habe so einiges zusammenbringen dürfen, aber nun seid ihr dran, das Volk, ihr dürft auch noch was beitragen. Und am Ende musste er sagen, es ist genug, es ist ja unglaublich. Und dann betete er, Herr, das konntest nur du machen, das war kein menschliches Werk. Du hast die Menschenherzen so bewegt, dass sie Gaben freiwillig so viel, mehr als wir im Moment brauchen. So viel. Also er gab gleich dem Herrn die Ehre. Er sah, dass es darauf ankommt, was der Herr wird. Und da freute er sich und das ganze Volk mit ihm. Der Herr macht reich ohne Mühe. Ihr gibt's den Seinen schlafend. Sie bleiben nie im Irdischen stecken, sondern sie kommen voran. Darum steht auch im Galaterbrief am Ende genau ähnliche Worte wie an die Philippa, die ermuntert worden sind, in dieser Freiheit zu leben und zu geben. Wer da weiß, Gutes zu tun, der soll es tun. So steht es auch im Hebräerbrief und im Galaterbrief heißt es so, Vers 9 und 10. Lasst uns Gutes tun und nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit, zur bestimmten Zeit, werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen, Gutes zu tun, von dem, was wir geschenkt bekommen haben, weiterzureichen. Dann werden wir zur richtigen Zeit auch ernten. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Das ist diese Freiheit, zu der hier eingeladen wird. Und zum Schluss, es geht um den Segen, um die Frucht, um die Freude, um das Geschaffene, was in Ewigkeit wiederzufinden ist. Es soll auf Steigerung angelegt sein, die Frucht. So wie in Johannes 15, 2, 4 bis 5, da steht dann immer wieder, dass ihr Frucht bringt, dann wird gereinigt, dass ihr mehr Frucht bringt, dass ihr viel Frucht bringt. Also eine Steigerung darin ist vorgesehen. Nicht ein gleichbleibender Handlung, sondern es soll immer mehr werden. Je länger wir über diese Erde gehen, desto herrlicher soll diese Freiheit sich erzeigen, im Segnen, im Geben. In Lukas 13, das möchte ich auch in diesem Kontext lesen, arbeitet nämlich der Herr auch um uns und gräbt um uns, dass wir Frucht bringen. Das ist das Gleichnis von dem Baum, dem Feigenbaum, der also zunächst wenig oder gar keine Frucht bringt, aber er wird umsorgt, damit diese Frucht der Freiheit entsteht. Ich lese mal in Lukas 13, 6 bis 9. Jesus sagte ihnen dies Gleichnis. Es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg. Und er kam und er suchte darauf Frucht und fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner, siehe, ich bin nun 3 Jahre lang gekommen und habe Frucht gesucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Hau ihn ab. Was nimmt er dem Boden die Kraft? Er aber antwortete und sprach zu ihm, Herr, lass ihn noch dies Jahr, bis ich um ihn grabe und ihn dünge. Vielleicht bringt er doch noch Frucht. Wenn aber nicht, dann hau ihn ab. Also die Mühsal, die Gott mit uns hat, dient dazu, dass wir in diese Freiheit gelangen und in der Freiheit bestehen und aus dieser Freiheit die Frucht bringen. Noch umgraben, noch umdüngt. Das ist die tägliche Arbeit, die der Herr an uns vollführt, damit wir zu der Freude der Frucht kommen, die geerntet werden kann von den Menschen, die sie sehen, die ermutigt werden, auch Jesus zu folgen und die vor allen Dingen in Ewigkeit Freude bereitet, weil sie den Herrn ehrt, der sie durch uns wirken konnte. Der Apostel wollte den Philippern sagen, dass sie Frucht bringen dürfen, dass sie Frucht bringen können, dass sie Frucht bringen sollen. Die Freude in ihrem Leben soll groß sein und der Feind der Widersacher Gottes soll nicht zum Zuge kommen. Er kann sie nicht hindern an dieser Frucht, sie brauchen sich nicht hindern lassen und wenn die Frucht reichlich gegeben wird, kann er auch nicht mehr diesen Segen aufhalten. Der Gläubige hat nämlich volles Genüge in seinem Herrn, in Jesus Christus, durch seine Kraft. Wir haben die Fülle, ja, wir haben mehr, als wir brauchen.